Hallo, hier ist euer Lieblingspodcast. Diese Woche war mal wieder für alle was dabei. Wir haben über Bezahlung im Knast gesprochen, über Ärztedynastien, Claudia Pechstein, Glühwürmchen, Kannibalismus und endlich auch mal wieder über Rasputins Penis. Es gab Reisetipps und Reisewarnungen, ihr erfahrt, wie viel eine Blattlaus uriniert und Christoph erzählt euch was über die Windeln des Heiland. Außerdem gab es ein asiatisch angehauchtes Quiz und Holz und ich erzählen einen Schwenk aus der Zeit, als wir das Land noch gemeinsam als DJ-Duo bereist haben. Viel mehr passt dann auch wirklich nicht in eine Podcast-Folge. Also, legt die Füße hoch, leckt ein-, zweimal an irgendeiner giftigen Kröte und entspannt euch. Und dann viel Spaß mit der neuen Folge Diktatur der Freundlichkeit.
Der Juni. Die Zeit geht mit der Zeit, sie fliegt. Kaum schrieb man 6 Gedichte, ist schon ein halbes Jahr herum und fühlt sich als Geschichte. Die Kirschen werden reif und rot, die süßen wie die sauren. Auf zartes Laub fällt Staub, so sehr wir es bedauern. Die Vögel füttern ihre Brut und singen nur noch selten. So ist's bestellt um unsere Welt, die beste aller Welten. Spät tritt der Abend in den Park, die Sterne auf der Weste, Glühwürmchen ziehen mit Lampions zu einem Gartenfeste. Dort wird getrunken und gelacht, in vorgerückter Stunde tanzt dann der Abend mit der Nacht die kurze Ehrenrunde. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob's Wunder oder keine gibt, und nächstens wird es Sommer. Ja, das ist Erich Kästner. Das war's schon, das war dir wieder zu lang, ist mir schon klar. Ich wollte nur auf den Punkt noch raus, dass als Erich Kästner irgendwie sowas geschrieben hat, da war im Juni noch nicht Sommer so richtig, aber bei uns ist er jetzt im Juni schon bullenheiß. Gartenfest, Holzi. Möchtest du alle Hörer gleich einladen für den Samstag?
Samstag in 2 Wochen.
Sonnabend in 8 Tagen.
Ja, kommt dann im Newsletter.
Die Einladung. Für alle Abonnenten. Einladung per Newsletter. Bin ich mal wieder nicht eingeladen.
Ja, schade, fertig. Wäre aber nicht das erste Fest, auf das du trotzdem gehst. Wie geht's euch?
Gut soweit eigentlich. Echt unspektakuläre Wochen hinter mir, aber also bisschen gereist und so, aber ist echt wenig, was
hast
die
du,
Crowd
hast du tolle, ich, tolle Geschichten von deinen Reisen mitgebracht?
Nee, langweilig, eigentlich nicht.
Boring, öde.
Richtig ja, guter Start im Podcast eigentlich. So,
oh, ja, super. Ja.
Ich hab jetzt auch eigentlich nichts zu erzählen. Ist oder so. Oh, blöd.
Ja, ich gebe euch die Chance, dass ihr es ein bisschen hochkickt.
Dass wir es rausretten. Also ich bin gereist, ganz toll, ich war in Aachen und ich kann euch sagen, also Aachen ist wirklich keine Reise wert. Also wir haben oft schon das Saarland beleidigt, aber Aachen ist wirklich... Top of the Pops, was das anbelangt.
Echt, ist so schlimm, oder was?
Ja, also was? Der Top-Tipp eines Taxifahrers in Aachen zur Frage, was man in Aachen machen sollte, war, das Tolle an Aachen ist, dass man schnell in Belgien und Holland ist. Und habe ich gedacht, das ist toll, finde ich gut. Aber es gab, was mich sehr erfreut hat, es gab Reliquien in Aachen zu bewundern, weil Heiligtumsfahrt gerade war, also so eine Pilgerveranstaltung im Aachener Dom. Und unter anderem hat man eine Windel Jesu angucken können. Und ich bin ein großer Reliquien-Fan.
Hast du uns ja als Hausaufgaben mitgegeben, hat mir das durchgelesen. Und
ach, haben wir da letztes Mal schon drüber geredet, gell?
Nicht wirklich. Du hast das angekündigt in unserer WhatsApp-Gruppe, dass du das Thema ansprechen möchtest. Okay, und dann habe ich mich dazu belesen. Mhm. Und das mit dieser Windel Jesu klang etwas eklig, aber die ist ja wohl erst 500 bis 700 nach Christus irgendwie
gefunden worden.
Daher stammen wohl auch die Textilien, also es sind eigentlich Fake News.
Jetzt bitte, Sebastian, das ist wirklich, du musst da einfach dran glauben.
Man muss klar, okay, dann glaube ich dran, dass sie 700 Jahre älter ist.
Mich würde interessieren, ob die Windel aus Jesus ersten oder Jesus letzten Tagen war.
Weiß man nicht, also so alt ist er nicht geworden. Also.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, yeah, vor 2000 Jahren sind die Leute auch noch nicht so alt geworden. Es kann gut sein, dass die mit Mitte 30 schon eine Windel gebraucht haben.
Weiß ich nicht. Glaube ich, angesichts der ganzen restlichen Geschichte, glaube ich das eher nicht.
Vielleicht haben wir ReligionsforscherInnen unter unseren, ja, HörerInnen und können die mal fragen, ob sie irgendwas wissen, ob Jesu Christus vielleicht inkontinent war. Weiß ich nicht. Vielleicht sind das ja auch die Kapitel, die in der Bibel verschwiegen werden.
Das ist durchaus möglich. Auf jeden Fall gab es noch das Kleid Mariens.
Never meet your heroes.
Es gab noch das Kleid Mariens und das Kleid Mariens war während der, wie alt ist denn da die Textilien? Weiß man das auch, Holzi? Hast du das auch recherchiert?
Ich hab mir alle vier Sachen durchgelesen, mhm, und gelesen, dass nur eins von vier noch unverpackt dort hängt und so weiter.
Und das war, ist mehr wert das dann.
Nee, das Kleid Mariens ist unverpackt, also das kannst du, da kann man noch dran fassen, wobei nicht direkt, sondern man kann dran fassen an ein weißes Tuch. Und das weiße Tuch ist wieder in Berührung mit dem Kleid Mariens und dadurch kann man eine Berührungsreliquie herstellen. Also du kannst dann selber irgendwie ein Kleid dranhalten und das Kleid ist dann eine Manifestation der Heiligkeit und des Kleids Mariens quasi. Also wenn du dir noch ein Kostüm suchst fertig, kannst du mal nach Aachen fahren und kannst dir quasi dann ein Kleid Mariens anziehen.
Nee, nach Aachen gehe ich nicht, ich habe gehört, das ist scheiße. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber jetzt mal für Nicht-Katholiken, warum macht man das mit diesen Reliquien? Also was ist da, hat das irgendeinen religiösen,
halt
also hat
irgendwie, einen Effekt? Ich glaube, das ist halt so wie Pilgerfahrt, so wie Lourdes oder so, weil du halt an die heilende oder an die schützende Wirkung von Dingen glaubst, die irgendwie heilige Menschen mal an sich hatten.
Okay.
Also, weil du halt vielleicht dann der Heilung versprichst davon oder sowas.
Weiß ich nicht. Aber die sind nicht themenbezogen, so dass man jetzt sagt, hier, keine Ahnung,
Windeln.
Ich bin inkontinent, ich muss unbedingt nach Aachen reisen und Jesus Windel anfassen.
Nee.
Weil glaub, von so einer blutigen Statue wird es jetzt nicht besser werden.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, also ist mir zumindest keine Korrelation bekannt. Na gut. Aber hast du bei der Recherche nach Reliquien, hast du deine Lieblingsreliquie rausgefunden, Holzi, denn?
Ich fand die Windel am spektakulärsten, aber es gibt ja auch noch das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer. Das klingt natürlich auch irgendwie, hat auch erst Spannung erweckt, da musste ich aber auch noch mal ein bisschen querlesen, weil ich bin so bewandert dann auch nicht in dieser ganzen Religionsgeschichte. Mhm. Und das Lendentuch Christi gibt es noch.
Ja, aber das ist alles Aachen. Also es gibt ja
so Windel Jesu fand ich eigentlich am spannendsten, aber ich fand es halt dann irgendwie komisch, dass die so eingepackt sind wie so ein Geschenk. So, ich meine, ist irgendwie klar, dass die nach 1500 Jahren nicht mehr ganz so
stinkt ja auch
top sind. Aber ja. Dadurch ist eigentlich Mariens Kleid am coolsten, weil man es wenigstens
Von den Aachener Reliquien. Also meine ganze Reise war überraschenderweise eine Reliquienreise, weil ich vorher in Brügge noch war. Und Brügge ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt, das kann ich nur empfehlen. Und in Brügge ist Blut Christi ausgestellt.
Ah ja.
Also so, was Reliquien anbelangt, war es sehr erhellend.
Meine Lieblingsreliquie ist und bleibt Rasputins eingelegter Penis in St. Petersburg.
Ist der noch in St. Petersburg? War der nicht in Paris dann?
Nee.
Zwischendrin? Das haben wir doch mal drüber geredet, ne?
Na gut, egal. Wenn er in Paris wäre, dann frage ich mich, warum wir noch nicht da waren. Ich bin mir
fragen sich die Leute im Saarland auch.
Wir haben schon mal drüber diskutiert, dass wir alle super gerne mal Rasputins Penis sehen würden, aber dass wir nicht nach Russland reisen.
Dass im Moment St. Petersburg vielleicht nicht unter den Top 10 Urlaubszielen steht.
Als wir damals drüber diskutiert haben, stand es noch 2-1 für euch, aber seitdem ist ja recht viel passiert.
Richtig,
ja,
ich hab dir sogar einen St. Petersburg-Führer mal zum Geburtstag geschenkt, fertig.
Mhm.
Ja, aber irgendwie ist Russland als Reiseziel nicht mehr ganz so attraktiv wie noch vor 2-3 Jahren.
Nee, was dran, ja. Ist nicht so einfach auch so.
Kann man da im Moment, also wenn man jetzt wollte, könnte man da so easy hinreisen als Europäer gerade?
Flüge gehen ja nicht. Also das,
also man müsste schon so über den Landweg,
über die Türkei kommst du dahin
oder sowas, das wird schon gehen. Aber also ich glaube halt allein, also mir wäre das Risiko jetzt dann als westliche Geisel gehalten zu werden und dass man mir vorwirft, ich hätte irgendwas ausspioniert, klar, ich weiß, das wäre mir jetzt der Penis von Rasputin auch nicht wert.
Ja, gibt ja jetzt auch irgendwie keinen wirklichen Grund, da jetzt gerade hinzufahren, also außer man hat halt irgendwas Blödes.
Außer halt, ja.
Ja, ja. Gin Dobre, ich würde gerne Rasputins Penis sehen. Ja, ja, alles klar. Ja, gut.
Sehr gut.
Religion, okay, also.
Ja.
Ja, bitte.
Ferdi, was hast du denn zu erzählen? Du hattest so viel in die Gruppe reingeschrieben vorher, worüber du reden möchtest.
Ja, ich bin immer komplett, ich bin ein Wasserfall, da sprudelt es aus mir raus mit den ganzen Themen.
Ja, ist richtig.
Nö, ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich bin gerade in Heidelberg bei meinen Eltern zu Besuch. Habe am Wochenende hier ein ansässiges Volksfest besucht.
Ein ansässiges oder ein aufsässiges? So ein Volksfest von Aufsässigen.
Ja, und ich habe festgestellt, dass wenn man 3 Tage lang durchfeiert, also wirklich so auch von morgens bis abends jeden Tag oder bis spät in die Nacht, das mit dem Älterwerden ist jetzt bei mir auch angekommen, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht, dass ich jetzt einen Kater oder so hätte, sondern ich bin morgens aufgewacht und ich hatte so richtig dicke Knie und meine Schienbeine und Knöchel haben wehgetan und das war mir neu. Ich brauche morgens sowieso immer ein bisschen, bis ich mich richtig bewegen kann. Das hat so die 15 Jahre Rugby irgendwie mit sich gebracht. Aber dieses Mal war es so, dass ich wirklich, mir ging es rein körperlich morgens echt nicht gut. Und ich bin mir nicht sicher, womit das zu tun hat. Weil vom Trinken kann es ja nicht kommen, oder? Ich habe wahrscheinlich zu viel getanzt.
Nein, ich denke, es kommt vom, also wenn es die Knie und die Knöchel und so waren, dann ist es definitiv vom Tanzen.
Ich habe viel geraved am Wochenende.
Ja, siehst du mal.
Ja. Ja, hat man in deinen Insta-Stories erleben dürfen.
Ja.
Hat sich auch geändert an der Kerbe,
ja, gell? Das ist krass. Also diese Volksfeste, so, das ist nicht mal mehr nur bei jetzt hier in der Hanschusheimer Kerbe, die ich besucht habe, sondern das ist wohl ein Phänomen, was an vielen Kerven Einzug gehalten hat. Man geht weg von dieser klassischen Kerbe, Kirmes, Musik, dass man da so eine Band hat, die irgendwelche Lieder covert oder so einen ehrlichen Kerbe-DJ, so einen 65-Jährigen mit Schnurrbart, der ehrenamtlicher Judo-Trainer ist und dann so 3 Stunden lang die größten Hits von Andrea Berg bis Anton
Malle-Hits von Anfang der 2000er.
Ja, aber auch so nicht aktuelle Malle-Hits.
Sondern ja, von Anfang der 2000er.
Ja, genau. So Malle-Hits, die schon so ein bisschen zu alt sind. So einen ehrlichen Kerbe-DJ.
Und sich den ganzen Abend aber darauf freut, dass er um 23.43 Uhr das große Pur-Medley spielen kann.
Ja, hab ich gehört. Das habe ich übrigens gehört.
Ah, ein Glück.
Ja, das zum Glück habe ich es gehört, aber auch nur an so einem Fahrgeschäft haben sie das gespielt, weil nämlich an den Ständen mittlerweile so Techno-DJs auflegen. Also das funktioniert wohl ganz gut, weil also an dem Stand, an dem ich dann den ganzen Abend war, da war gerade samstags, waren da bestimmt, lass mal 500, 600 Leute sein, die da einfach nur zum Raven auf der Straße standen. Und dann gab es da nochmal ein paar andere Raves auf dieser Kerbe, aber das ist schon anders als früher.
Das höre ich auch bedeutend von meinem Vater.
Ein bisschen billiger. Die Leute wertschätzen echte handgemachte Live-Musik nicht mehr.
Ja, handgemacht aufgelegte Ballermann-Hits von 2000 nicht mehr.
Ja, aber du hattest ja auch die Live-Bands. Stimmt, die Live-Bands.
Also die gab es auch noch mal vereinzelt. Aber es ist nicht mehr so wie früher, muss man echt sagen. Auf der anderen Seite, was mir auch aufgefallen ist, ist viel friedlicher als früher. Also diese ganzen...
Meinst du das korreliert?
Ja, ich glaube, diese ganzen, dadurch, dass so viel, dass die so geraved wird, kommen viel mehr so junge Leute, also so Gen Zs auf diese Kerven. Also der Anteil junger Leute und vor allem auch junger Frauen so ist deutlich höher als noch vor vielen Jahren. Und irgendwie, die sind auch nicht mehr alle so besoffen wie früher, was vielleicht auch mit dem Raven zu tun hat.
Glaubst du, dass dein Eindruck, dass mehr junge Leute da sind, auch damit zusammenhängen könnte, dass du älter wirst?
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Ich bin gleich alt geblieben. Ich bleibe also, gleich alt. Nur die Knie nicht.
Okay.
Nee, also ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es deutlich mehr junge Leute sind als noch früher. Und es ist wirklich wesentlich friedlicher gewesen. Und weniger besoffen und irgendwie ein anderer Vibe. Aber es hat mir gut gefallen.
Krass.
Und mich wurde allerdings vereinzelt darauf angesprochen, Holzi, an dieser Stelle, eben dieses Kerwe-DJ-Thema, man würde sich doch zurückwünschen, die guten alten Zeiten, als wir beide noch aufgelegt haben. Und dann haben so Leute, die das nicht wussten, um uns rum, haben mich angeguckt wie ein Auto und haben gemeint, wie, ihr habt aufgelegt? Und dann habe ich erstmal unsere Heldengeschichten erzählt, wie wir früher regelmäßig die Hallen voll gemacht haben bei Faschings- und Karnevalsveranstaltungen.
Ja, das waren echt noch Zeiten. Ja. Wurde ich auch schon oft gefragt, aber ich glaube, das Interesse in Wahrheit wäre dann doch recht gering, wenn wir ein Comeback geben würden. Glaubst du nicht?
Wir könnten dann so Plakate aufhängen, so.
Sie sind zurück.
Ja, aber auch so eine
Reunion-Tour.
So eine lang angelegte Out-of-Home-Kampagne, so an den Bundesstraßen, so in der Region. 3 Wochen vorher einfach so eine schwarze 3, dann so 2 Wochen vorher eine 2, dann 1 ja, und dann yeah. So, oh, sie sind zurück.
Ja. Ich würde aber dann immer.
Und dann an der Tiesto aus Dossenheim. Mhm.
An allen Orten, an denen wir mal aufgelegt haben, würden wir dann praktisch einmal.
Nur one night and doch. One night only.
Wir haben ja auch nur an 5 Orten.
Wir spielen, eine Tour.
Gott, wir bringen die Band durch. Zusammen.
Ich glaube, Bensheim war das nördlichste, wo ich je auf. Da war ich aber allein, da konntest du damals nicht. Und ich glaube, südlich sind wir nicht wirklich über Heidelberg hinausgekommen.
Nee. Also in Heidelberg haben wir zweimal aufgelegt. Dann
auf der Molkenkur haben wir mal aufgelegt.
Dann haben wir einmal in der Sporthalle in Dossenheim aufgelegt. Nee, also mehrfach, immer zum Fasching und auch später zu Halloween-Partys.
Ja.
Und auf der Dossenheimer Kerbe haben wir aufgelegt.
Richtig. Und bei Abi-Partys und bei der Abi-Parade, die erste Heidelberger Abi-Parade, der Wagen mit den mit Abstand am meisten Zuhörern war von uns.
Ah. Für die nicht aus der Region sind, die Heidelberger Abi-Parade ist ungefähr so wie die Love Parade in den 90ern gewesen.
Ja, ein Tick größer, aber eher ungefähr.
Da saßen wir auf so einem Sattelschlepper und haben auch die größten Hits gespielt, die es so damals gab. Ja, war eine gute Zeit. Aber würde ich muss
sagen, wenn man euch so zuhört, ist so, wie wenn man alten Männern aus dem Krieg erzählen zuhört.
Ja. Das ist das Konzept dieses Podcasts.
Na, wir gucken auch manchmal nach vorne und sind auch Zukunftsszenen durchaus.
Ja, dann machen wir was. Also ich erhoffe mir jetzt einen Ansturm von Mails mit der Bitte für eine Reunion-Party.
Auf jeden Fall.
Dann müssen wir das mal.
Ja, aber ich sehe dann nichts, was mich motivieren würde, nochmal
sowas. Nee, ich auch nicht. Ich wirklich auch nicht. Geld, ich würde mich sehr schämen. Weil viele Geld.
Ich bin nicht mal sicher,
wenn du dich zurückerinnerst, wie wir damals in Geld gebadet haben.
Ja, einfach die beste Zeit. Wir sind rumgereist ohne Ende. Nee, ich bin mir auch nicht mal sicher, ob mir das heute noch so arg viel Spaß machen würde.
Mir sicher nicht. Wirklich nicht.
Nee. My DJ times are over. Sorry.
Das ist schade.
Alles hat seine Zeit, sagt man immer so schön.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und man muss auch wissen, wenn es fertig ist.
Ja. Und wir haben immerhin, wir haben an unserem Peak aufgehört. Quasi.
Richtig, ja. Vielleicht doch noch kurz, bevor wir zu anderen Themen kommen, weil nicht.
Aber wollen wir nicht darüber
jetzt,
einfach länger reden?
So,
ich finde das schön.
Über so DJ-Zeit.
Ich glaube, das interessiert auch viele.
Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nicht so todlangweilig war, sondern auch verreist war und in Luzern. Und ich aber in wenigen Sätzen sagen kann, dass Luzern eine sehr schöne Stadt ist. Wie man weiß, natürlich auch eine sehr teure, wie jede Schweizer Stadt, aber echt irgendwie ein schmuckes Städtchen, nicht mal irgendwie 80.000 Einwohner, fühlt sich aber irgendwie größer an, weil sehr viel Leben dort ist, Musik, Kunst und alles sehr komprimiert natürlich in dieser kleinen Altstadt, aber dann am Vierwaldstätter See gelegen, ist auf jeden Fall mal so ein Kurztrip wert. Und dafür noch eine kleine Werbung, damit die Tourismuseinnahmen in der Schweiz jetzt nicht irgendwie, das wären ja die Letzten, die sich erlauben könnten,
nee,
wenn da irgendwas einbricht.
Das hoffen wir auf keinen Fall.
Ja, klassischer Travel-Podcast, also Luzern und
absolut.
Brügge, yay.
Ja, okay, aber ich glaube trotzdem, über die DJ-Zeit, ohne tiefe in Erinnerungen zu kramen, wird es, glaube ich,
mir fällt auch nicht mehr so arg viel ein, muss ich auch dazu sagen.
Ja.
Und das, was mir einfällt, kann ich alles hier nicht erzählen.
Eben, Christoph, so geht es mir auch.
Christoph, erzähl doch mal was Aktuelles.
Das war hier ich hab gerade geguckt, noch was es in Luzern für Reliquien gibt. Aber
da gibt es einen großen weißen Löwen im Berg gemeißelt.
Aber hat Jesus den Berg, also den Löwen da reingemeißelt?
Nee, das war dann später, das war 1820, 1830 in Gedenken an die Opfer der Schweizer Garde, die Louis XVI bei der 1792 bei der französischen, also im Zuge der Französischen Revolution und den ganzen Aufständen, die danach folgten, beschützt haben, aber dann niedergeschlagen wurden und ganz viele von gestorben sind. Deshalb wurde dieser weiße Löwe da in den Berg gemeißelt. 30, 40 Jahre später dann. Mhm. Aber von Reliquien, ne, weiß ich jetzt nicht so viel.
Mhm.
Wir waren auf dem Friedhof, Christoph, da wollte ich eigentlich, da dachte ich an dich. Rund um so eine Kirche. Ich hatte Angst, dass dich sonst zu schnell auch dahin ziehe. Nee. So rund um eine Kirche war das und da alles so mit so Steinplatten und so, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sehr, sehr viele Menschen, die dort in Luzern begraben liegen, rund um diese Kirche, hießen Schumacher mit Nachnamen. Keine Ahnung, ob das jetzt so der klassische Schweizer Nachname ist, aber irgendwie gefühlt jedes dritte Grab war irgendwie ein Schumacher mit dabei. Okay. Aber das weißt du auch nicht als Friedhofsfachmann. Als,
nee. Für Luzerner Friedhöfe bin ich nicht.
Schade.
Ja. Was sagen wir denn zu Frau Pechstein? Ferdi, du als CDU-Mitglied, deine Meinung zu Frau Pechstein, brillante Rede, großartiger Auftritt.
Ich habe das nur am Rande mitbekommen, das ist leider in meiner Abwesenheit passiert. Ich habe vorhin nur so eine Überschrift irgendwo gelesen. Erzähl mir doch mal, was passiert ist,
dann bilde ich mir schnell eine Meinung. Das wäre nicht das erste Mal, dass du dir schnell eine Meinung bildest.
Ich bin da sehr gut drin, mir schnell Meinung zu bilden.
Ja, das schätze ich auch sehr an dir. Also es war kleiner Parteitag der CDU am Wochenende. Offensichtlich warst du nicht eingeladen oder hast gesagt, ihr mache ich nicht, weil...
Ich wäre sogar eingeladen gewesen.
Du wärst eingeladen gewesen, siehst du mal. Ja, auf jeden Fall hat Frau Pechstein, also unsere Claudia heißt sie, unsere Eisläuferin hat eine Rede gehalten und hat sich über ganz viele Sachen, also in erster Linie wollte sie über Sport und Vereinen und sowas reden. Und Schulsport, glaube ich, und wie wichtig das ist. Hat dann aber auch ganz viele andere Themen angefasst und über Ausländer und wie, keine Ahnung, über Abschiebung und sowas geredet.
Ah ja, das liegt durchaus auch nah beieinander.
Es war wohl durchaus auch so kontrovers, dass jetzt das eine oder andere CDU-Mitglied sich im Nachhinein dann von dieser Rede auch distanziert hat. Also es war mehr so AfD-nah als irgendwie, weiß ich nicht, also so wurde es zumindest eingeordnet. Und was das Spektakuläre an der Sache war, sie hat das Ganze in der Uniform des Grenzschutzes gehalten, oder? Bundesgrenzschutz, ja, ist es, für den sie arbeitet?
Bundespolizei.
Ach so, weil die Kaderathletin ist so, ne?
Ja, war und jetzt halt noch bei der Bundespolizei arbeitet. Naja, auf jeden Fall hatte sie halt die Uniform an und hat dann auf dem Parteitag in dieser Uniform geredet, was dann erstmal große Aufregung gesorgt hat, warum da jetzt ein Polizist in Uniform bei Neutralitätsgebot der von Polizisten bei der CDU redet und natürlich dann ist über diese Uniformgeschichte noch viel mehr über den Inhalt der ganzen Rede dann diskutiert worden. Und dann war Herr Merz noch irgendwo in irgendeiner Sendung am Sonntag und hat dann noch gleich gefeiert, dass das eine brillante Rede gewesen ist.
Ich wollte gerade fragen, was hat die Spitze dazu gesagt?
Er hat sie als brillant bezeichnet.
Genau, brillant war das Wort, das gewählt worden war.
Und die hat sich auf der Bühne gegen Ausländer gehetzt, oder?
Ja, es war jetzt, also ich habe die Rede jetzt auch nicht im Wortlaut gelesen, gebe ich natürlich zu. Aber so das, was man gelesen hat, war es jetzt eher am rechten Rand. Und wie gesagt, es gab auch CDU-Mitglieder, die sich dann oder auch Teile von diesem kleinen Parteitag, die sich davon distanziert haben.
Boah, schwierig. Ja. Naja, müsste ich mir die Rede vielleicht mal anhören, ehrlicherweise. Also meine Meinung, was so rechtes Gedankengut angeht und auch was die in Anführungszeichen konservative Ecke der CDU angeht, die behauptet, Konservatismus wäre Flirten mit Rechtsradikalen aus der AfD, die ist ja hinlänglich bekannt, dass ich das ziemlich scheiße finde. Und dass ich auch meine Parteifreunde an dieser Stelle gerne nochmal zur Raison rufe und ihnen fetten Mittelfinger zeige, wenn sie solche Sachen irgendwie cool finden oder brillant finden.
Ja. Also die Sache mit der Uniform ist halt das, was so irgendwie doof ist, finde ich. Und so halt.
Nee, mich kotzt es auch an. Das ist ja das Ding, was mich wirklich am meisten an dieser ganzen Sache im Moment aufregt, ist, die CDU, CSU, gut, die CSU ist gerade auf ihren Wahlkampf fokussiert, aber die CDU hätte gerade wirklich alle Möglichkeiten der Welt, sich neu zu formieren, sich eine neue Identität zu geben und aus den Fehlern der Ampel gerade sowas von Kapital zu schlagen. Die könnten das Versagen der FDP bei der Digitalisierung komplett übernehmen und sagen, wir sind die neue Digitalpartei. Die könnten dieses Ganze, könnten sie doch machen. Die Leute, also die haben keine schlechteren Leute als die FDP. Die FDP hat halt abgekackt, die hat es versprochen und hat nichts eingehalten.
Was hat sie da, sie hat doch so sehr viel zum Thema Glasfaser und Breitbandausbau schon in die Wege gelassen. Was meinst du denn konkret, was hat sie denn bezüglich Digitalisierung verkackt? Digitalisierung
der Behörden zum Beispiel läuft phänomenal nach vorne. digitale Unterricht in Schulen hat sehr gut bisher geklappt, funktioniert auch weiterhin sehr gut.
Ja gut, aber das jetzt zu messen nach 2 Jahren, nachdem 16 Jahre die CDU nichts gerissen hat, aber, ist schon spannende, steile These, ja, dass sie jetzt da dann sich revolutioniert.
Wie gesagt, du kannst jetzt gerne, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, du kannst danach deine Liebeshymne an diese Dreckspartei richten. Ich will nur sagen, dieses, was hier gerade passiert, ist so, so wahnsinnig dumm. Wir haben wirklich eine Partei, die, nee, mehrere Parteien, die wirklich sehr, sehr schlecht dieses Land regieren gerade. Und die CDU müsste sich eigentlich nur hinstellen und sagen, wir bringen jetzt ein gescheites Programm nach draußen für Digitalisierung. Wir würden jetzt das Thema Klimaschutz mal gescheit aufarbeiten. Die könnten sich sogar soziale Themen nehmen und nichts davon.
Ja, sie hatten ja so wenig Zeit. Ja,
heute, darum geht's doch nicht. Das ist doch jetzt, die Merkel-Zeit ist doch vorbei. Politik denkt nur von heute bis morgen. Das ist doch scheißegal, was in 16 Jahren Merkel verpasst wurde. Die Partei hätte jetzt die Möglichkeit, sich hinzustellen und zu sagen, so, Ära Merkel ist vorbei. Wir haben vielleicht hier und da mal einen Fehler gemacht, haben ein paar Sachen verschlafen. Dann haben jetzt mal andere Parteien die Möglichkeit gehabt, sich hinzustellen und zu sagen, so, wir probieren es besser. Die sind nach 2 Jahren komplett gescheitert und jetzt sind wir die Partei, die das groß aufbaut. Ich sage ja nicht, dass ich das so 100% unterstützen würde. Ich sage nur, das ist die Chance rein kommunikativ, die die CDU gerade hat, und alles, was sie macht, ist sich hinzustellen und versucht, irgendwelche so 3-4 Ostnazis noch wieder zurück zur CDU zu holen, indem man ständig irgendwelches Zeug nach außen blökt, was völlig auch den christlich-demokratischen Werten entgegensteht. Und das macht mich unfassbar wahnsinnig. FDP an dieser Stelle ist übrigens keine Dreckspartei, habe ich mich gerade nur hinreißen lassen, nehme ich wieder zurück. So. Und das macht mich so sauer. Und dass Friedrich Merz sich als Parteivorsitzender dann auch noch hinstellt und nicht nur, also ich, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört, aber es ist ja ständig so, dieses Tolerieren von solchen Rechtsaussetzern, ob es jetzt ein Christoph Ploss ist oder eine Jana Schimke oder jetzt eben halt hier Claudia Pechstein, andauernd werden Menschen in der Partei eine Plattform gegeben, irgendwelchen Mist zu erzählen, der nichts dazu beiträgt, dass diese Partei vielleicht mal wieder eine zukunftsgerechte Aufstellung erfährt, und man macht sich nicht die Mühe, sich mal mit wirklich Realität oder mit der politischen Realität in Deutschland auseinanderzusetzen, sondern man versucht die ganze Zeit seine Scheiße, die man irgendwie versucht, so irgendwie spatenmäßig irgendwelchen Rechten den Hof zu machen, versucht man damit zu rechtfertigen, dass das ja die Meinung der Wähler auf der Straße wäre. Das ist halt Bullshit.
Kriegen wir nicht mehr gelöst heute, oder?
Nee, schaffen wir leider auch nicht.
Was schaffen wir nicht?
Kriegen wir nicht mehr gelöst.
Nee.
Also jetzt heute nicht.
Wir sind auch wieder an dem Punkt, wo wir letzte Woche waren übrigens.
Ja, schon. Ja.
Okay, dann machen wir einen krassen Themenwechsel. Holzi, Blattlausurin, du hast was vorbereitet.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich würde gerne was über Blattlausurin erfahren.
Ja, wenn jetzt jemand was über Blattlausurin vorbereitet hätte, das wäre super.
Ferdi, da hätte ich natürlich an dich eine Frage.
Ja, bitte.
Bist du, bevor du nach Heidelberg gekommen bist, irgendwie mit dem Fahrrad gestürzt oder so in Berlin oder ausgerutscht?
Nee.
Okay, weil sehr vielen Berlinern ging es nämlich so.
Ja, stimmt.
Weil in Berlin gibt es ja nicht nur unter den Linden sehr viele Linden, sondern generell gibt es in Berlin ganz schön viele Linden. Und die waren stark von Blattläusen befallen. Und Berlin hat wie eigentlich der Großteil Deutschlands jetzt mehrere Wochen Trockenheit und Dürre hinter sich. Und als es zum ersten Mal leicht geregnet hat, wurden diese ganz vielen Blattläuse und insbesondere die Ausscheidung des Urin der Blattläuse von den Blättern gespült. Und er hat auf den Straßen Berlins einen spiegelglatten Film gebildet, sodass ganz viele Menschen gestürzt sind, teils auch schwer mit dem Fahrrad, unter anderem auch Katrin Göring-Eckardt.
Grüße an Katrin, gute Besserung.
Und ja, sie ist wohl nicht so schwer, aber hingelegt hat sie es auch. Und da dachte ich, vielleicht ist dir auch was passiert. Also
nee, zum Glück offensichtlich. Nicht.
Ja. Aber finde ich begeisternd, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich zu dem Thema was beitragen kann. Ja,
okay.
Also hier bei mir vor der Wohnung eine sehr, sehr, sehr große Linde ist. Und ich kann das bestätigen, das Phänomen. Allerdings geht es auch in die andere Richtung, weil solange es trocken ist, also uriniert die Blattlaus ja auch. Von der Linde runter, und solange es trocken ist, ist es klebrig wie Hund auf der Straße. Also ja, da passiert dir dann weniger, weil du klebst, also so ein bisschen wie als die Handballer kennen das mit Harz an den Fingern, also du hast halt dann Blattlausurin unter den Füßen.
Aber wie viel uriniert denn so eine Blattlaus? Oder sind's
einige
so
Liter sind das. Nee, sind einige Liter am Tag. Eine Blattlaus bis zu 12 Liter am Tag.
Ja,
ja. Deswegen sagt man bei Blattläus-Kindern, Blattläuse-Eltern sagen ihren Kindern immer, muss viel trinken, Buh.
Kurzer Seite bin ich habe übrigens gelesen, dass an so heißen Tagen Kühe, nachdem sie von der Weide kommen, pro Kuh bis zu 120 Liter Wasser trinken, was ich auch ziemlich viel finde. Hm. Die haben dann schon einen ziemlichen Brand. Hm. Aber zurück zu den Blattläusen. Das sind halt einfach verdammt sau viele. Ja? Das sind unfassbar viele Blattläuse. Die Blätter sitzen voll und das sind halt 100.000 oder Millionen und wenn da jeder 1-2 Tropfen pro Tag rauspresst, dann summiert sich das halt.
Richtig.
Vor allem über die lange Trockene, das Problem war die lange Trockenheit halt.
Ja, ich habe einen TikTok dazu gesehen. Das war es gab so eine Straßenkreuzung, wo sie irgendwie eine Kamera aufgestellt haben und da sind wirklich, also im Minutentakt Fahrradfahrer einfach auf die Schnauze gefallen.
Blattlaus.
Gemeine Blattlaus. Ich könnte noch was zu den Glühwürmchen erzählen, die wir vorhin, also der Ferdi hat es nicht gehört, aber vorhin in dem Gedicht Ferdi kam ein Glühwürmchen vor
kurz. Habe ich mitgekriegt.
Hast du mitbekommen, das ist sehr gut. Ja. Glühwürmchen, ganz tolle Tiere, wirklich.
Wie urinieren die am Tag?
Das weiß ich nicht, das konnte ich nicht rausfinden in der Kürze der Zeit, aber es gibt in den Tropen gibt's unterschiedliche Gattungen von Glühwürmchen und warum glühen Glühwürmchen eigentlich?
Wahrscheinlich zur Partnerwahl.
Oh, der Holzi kennt sich aus bei sowas. Also Glühwürmchen glühen, um ihre Partner zu finden. Und es gibt unterschiedliche Gattungen bei Glühwürmchen auch. Also es gibt nicht nur das Glühwürmchen, das gemeine Glühwürmchen. Es gibt unterschiedliche Arten von Glühwürmchen. Und unter anderem gibt es die Gattung Foturis. Und die Gattung Photinus. Sehr ähnlich offensichtlich, beides Glühwürmchen. Was ein bisschen fies ist, ist, dass die Weibchen der Gattung Foturis ahmen die Signale der Weibchen der Gattung Photinus nach und locken damit natürlich die entsprechenden Männchen an. Die kommen dann und denken, Menschen, Weibchen von meiner Gattung total gut und freuen sich. Was aber relativ doof ist, ist, dass die Foturis-Weibchen deutlich größer sind und sehr gerne dann Männchen von Photinus essen. Einfach, die dann angekommen sind. Also das ist nicht so nett. Das ist ein bisschen blöd. Aber Holzi, für dich als Mensch, der sagt, über Fortschritt können wir viele Probleme lösen. Was das ganz Tolle am Glühwürmchen ist, ist, dass das Glühwürmchen, was für eine Energieeffizienz würdest du denken, hat so ein Glühwürmchen beim Glühen?
Klasse A plus.
Ist ein Glühwürmchen überhaupt CO2-neutral? Das ist doch die viel wichtigere
Frage. Glühwürmchen ist, ja, man weiß es nicht so richtig. Also das Tolle am Glühwürmchen erstmal ist, dass es Biolumineszenz ist und nicht irgendwie nur angestrahlt, also nicht Fluoreszenz oder Phosphoreszenz, also werden nicht nur angestrahlt und strahlen wieder zurück, sondern sie strahlen aus sich raus selber, also sie machen selber das Licht und reflektieren nicht nur das Licht oder sowas in der Richtung und haben die Energie, die so ein Glühwürmchen reinsteckt, geht zu 95% dann wieder ins Licht raus. Also die Energieeffizienz oder die Wiederverwertung der Energie zu 95%, nur 5% geht verloren am Glühwurm.
Okay, spannend, aber das wäre ja nur toll, wenn die 95% uns auch was helfen würden.
Naja,
oder der Erde was
helfen. Ja, dem Glühwurm hilft es ja erstmal. Ja,
zumindest zieht es
Energie
ab, die vielleicht woanders gebraucht wird.
So. Weiß man nicht. Also für den Glühwurm ist ja das Glühen erstmal wichtig. Es gibt auch Glühwürmchen, die glühen, um Kröten zu signalisieren, dass sie giftig sind und dass die Kröte sie nicht essen sollte. Also es ist nicht nur Partnerwahl, es sind auch andere Geschichten, warum Glühwürmer
glühen. Warum weißt du so viel über Glühwürmchen?
Ich habe das vorhin nachgelesen hier.
Ach so.
Weil
apropos Kröte, ich hatte einen Frosch bei mir vor meiner Wintergartentür.
Und der Frosch hatte ich?
Wo weit und breit kein Wasser, da ist weit und breit kein Wasser, keine Ahnung, ich vermute, irgendein Vogel hat den fallen lassen oder so.
Und der Frosch hatte ich und angeguckt und hat gesagt, was bist du denn für eine hässliche Kröte?
Genau so war's.
Hast du ihn mal versucht zu küssen?
Nee, aber ich habe ihn wirklich, also ernsthaft, ich habe ihn gefangen. Dabei hat er recht eklig so gequakt, weil er halt gedacht hat, jetzt hat sein letztes Stündchen geschlagen. Habe ihn dann in eine Tupper-Schüssel und bin das war schon dunkel, also es war schon um irgendwie 0 Uhr oder so. Und das hat so an die Scheibe ist der immer gesprungen, hat so getockt. Und ich dachte, was ist denn das? Ja, da hat er auf so eine Maus oder so getippt. Und dann saß da einfach so ein Seefrosch oder Teichfrosch, so ein grüner, grün-schwarzer. Und den habe ich dann halt, und dann, weil da wirklich am nächsten Tag waren wieder 32 Grad angesagt, nirgends Wasser, der hätte es, glaube ich, nicht so geschafft. Und dann dachte ich, nee, armes Tier, Komm, ab in die Tupper-Schüssel. Und dann habe ich ihn noch 10 Minuten weit hier, ja, Christopher, seine Lieblingsunterführung vorgebracht. Genau, bis dahin bin ich dann noch gelaufen und habe ihn springen lassen.
Und? Hat er sich bedankt?
Hat noch mal lieb zurückgeguckt, mhm, und ich habe auf jeden Fall irgendwie meine Karma-Uhr etwas aufgeladen. Ja,
wenn du in den Froschhimmel kommst, sage ich dir, dann hast du gute Chancen.
Aber auch saunervig, wenn du der einzige Mensch im Froschhimmel bist.
Ja, vor allem, wenn du nachts schlafen willst und die quaken die ganze Zeit und so.
Oh, ja, eben, die sind ja nachtaktiv. Ja, und vor allem, ganz ehrlich, die Hälfte von denen ist ja auch irgendwie giftig und so, das ist, glaube ich, nicht so cool.
Ja, damit kenne ich mich, aber ich habe mich als Kind sehr für Amphibien interessiert und das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ein Teichfrosch oder ein Seefrosch war, aber auf jeden Fall ist es in die Richtung und die sind definitiv nicht.
Aber
ja, aber wenn du im Froschhimmel als einziger Mensch bist, meine ich.
Aber für die
Menschen aus Berlin, es gibt auch so Frösche, die so halluzinogene Zeug an sie.
Die Agerkröte.
Ja, alle möglichen, an denen du dann lecken kannst, die irgendwie dich draufbringen.
Ich habe früher mal auf dem Bau mit einem zusammengearbeitet, der hat, der wurde
Baum
dabei
erwischt. Oder auf dem Bau?
Auf dem Bau. Baustellen habe ich früher gearbeitet. Ich
dachte, jetzt auf dem Baum gearbeitet.
Der hat, glaube ich, mal Ärger bekommen, weil er sich irgendwie Ackerkrötenextrakt oder so aus Australien im Darknet bestellt hat. Das wird irgendwie, keine Ahnung, am Zoll. Also gab es auf jeden Fall einen riesen Ärger, weil das, also da brichst du mehrere ganz wilde Gesetze, wenn du anfängst, dir Ackerkrötenextrakt zu bestellen.
Scheint mir aber eine der weniger schlimmen Sachen zu sein, die man im Darknet bestellen kann.
Ja, vermutlich, aber trotz allem kann ich nicht weiterempfehlen an dieser Stelle. Also es ist nie angekommen. Ich weiß nicht, welche Wirkung das gehabt hätte. Das hätte
Nein, aber es gibt doch Frösche, an denen man lecken, also angeblich lecken kann. Und
ich glaube, die heißt wirklich Agerkröte.
Also ja, Agerkröte gibt es ja auf jeden Fall. Das sind ja diese Riesenviecher, die dann da in Australien die ganze Fauna dann
Straßen durcheinander gebracht haben. Ja, genau. Und so, ja, so überfallartig. Da ja,
aber hat man nicht irgendwie die Agerkröte eingeschleppt, um irgendwas anderes zu töten? Oder hat man dann irgendwas anderes eingeschleppt, um die Agerkröten wieder loszuwerden? Wie war das denn? Wieso weiß das keiner? Ist das schon wieder nicht vorbereitet?
Fressen die nicht sogar Mäuse oder sowas? Irgendwas, was man gar nicht denkt?
Große Mäuse.
Die große Riesenkänguru, richtig. Also, das recherchieren wir, das liefern wir das nächste Mal noch nach.
Christoph, du wolltest noch über Bezahlung im Knast sprechen. Das habe ich mir nämlich
durchgelesen. Ja, richtig, weil gestern großer Prozess hier in Karlsruhe. Bei mir vor der Tür quasi, weil zwei Gefangene bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen sind und gegen die Bezahlung bei der Arbeit im Gefängnis geklagt haben.
Ach so.
Weil du im Gefängnis relativ wenig verdienst. Also verdienst pro Stunde zwischen, jetzt schlag mich nicht, irgendwie 1,70 und 2,30 oder sowas pro Stunde.
Sowas, ja.
Also signifikant weniger als im Mindestlohn. Und also da hatte vor irgendwie 20 Jahren oder 25 Jahren schon mal einer geklagt. Da wurde das damals auch ein bisschen erhöht. Und jetzt hatte man halt wieder geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, nee, ist zu wenig und jetzt muss irgendwie, glaube ich, vor allem Thüringen und Bayern oder so muss da ihre Regelung ändern, dass die Leute mehr verdienen. Und also gibt dann halt,
ich glaube, NRW oder NRW oder Niedersachsen und Bayern.
Aber wie rechtfertigt man das, dass man denen nicht auch Mindestlohn bezahlt?
Naja, ein Argument ist halt, dass die Arbeit der Resozialisierung dient. Also dass ein Zweck erstmal für sich erfüllt, weil du die Leute dann wieder an ein geregeltes Arbeitsleben und bla 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 und sowas gewöhnst, was wohl durchaus auch so angenommen wird als Grund. Wo es dann aber schwierig wird, ist, dass halt Firmen, also auch jetzt Firmen von außerhalb des Gefängnisses dann im Gefängnis Sachen fertigen lassen. Also irgendwie wohl so Schrauben sortieren oder so Zeugs oder was wohl auch relativ gern genommen ist das Zerlegen von Kabeln zum Recycling, was dann im Gefängnis auch gemacht wird. Und halt viele Tätigkeiten, die jetzt nicht sonderlich schwierig sind, aber irgendwie anstrengend und für die du dann billige Leute dir quasi einkaufst. Und was wohl teilweise auch schwierig ist, ist, dass du eine Arbeitspflicht hast im Gefängnis. Also also in Gefängnisfilmen ist ja immer so, dass dann die Leute immer sagen, ah, ich will einen Job haben, auf jeden Fall, dass ich nicht nur in der Zelle sitze, aber es ist halt nicht nur so, sondern du kannst auch verpflichtet werden zur Arbeit dann, wenn du im Gefängnis sitzt. Und ja, in dieser Gemengelage hat man dann halt drüber diskutiert, ob das jetzt richtig ist, oder hat dann das Gericht entschieden, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, dass die Leute so wenig verdienen für ihre Arbeit. Und also man war vor dem ersten Urteil, das es gab, war man bei 5% des Ecklohns oder sowas heißt das dann, glaube ich. Also quasi 5% vom Mindestlohn, und jetzt war man bei 9%. Und jetzt hat man aber auch gesagt, diese 9% sind irgendwie zu wenig und das muss jetzt mehr sein. Hatte ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht, habe ich auch keine Antwort zu oder so.
Und wo kriegen die das dann hin überwiesen? Weil die können ja nicht an ihr normales Bankkonto ran.
Ne, die kriegen das, ich weiß nicht, vermutlich auf ihr Gefängniskonto. Also die können ja dann. Das Knackskonto, richtig. Knacks-Fanclub. Nein, die können dann mit der Kohle dann im Gefängnisshop einkaufen oder so.
Ah, okay.
Beispielsweise. Was bei dem Punkt Resozialisierung halt noch spannend war oder interessant war, ist, dass es wohl sehr, sehr viele Gefangene gibt, die sehr, sehr viel Schulden haben. Und weil du halt, also üblicherweise, wenn du im Gefängnis bist, warst du halt mal vor Gericht und hast diesen Prozess auch verloren, und damit zahlst du ja von der Gegenpartei im Zweifelsfall auch den Anwalt oder so. Und diese Anwaltskosten hast du dann erstmal bei dir, weil die dann natürlich zu Schulden irgendwie führen. Und dann hat man eben auch argumentiert, dass jetzt ein etwas höherer Lohn natürlich dazu dienen würde, dass man diese Schulden abbezahlen kann, was natürlich dann eher zu einer Resozialisierung dann nach der Gefängniszeit führen könnte, wenn du nicht aus dem Gefängnis kommst nach irgendwie 10 Jahren und 200.000 Euro Schulden auf dem Konto hast.
Ja, also das hilft jetzt nicht unbedingt. Viele Leute, die im Gefängnis sind, waren jetzt auch vorher schon nicht so gut situiert, weil sie...
Nein, aber es ist, wie gesagt, wenn du halt
so ausgegeben haben oder andere
schlechte. Ja, aber wenn du halt den Aspekt der Resozialisierung bei dieser Arbeit hast, dann, ne, also dass du jetzt vielleicht nicht schuldenfrei, aber nicht mit irgendwie vielleicht unermesslich hohen Schulden dann aus dem Gefängnis rauskommst, dient ja vielleicht auch dann dazu, dass du danach irgendwie ein geregeltes Leben wieder führen kannst.
Aber ist das so? Ich dachte, die können auch eine Privatinsolvenz.
Ja, kannst du dann auch, ich weiß nicht, ob das dann also, im Gefängnis geht oder nicht,
Jahre
weiß ich
im jetzt auch nicht. Kannst du mal 7 absetzen, Privatinsolvenz, stört dich dann auch nicht mehr
so. Ja, weiß ich halt nicht, ob das geht. Keine Ahnung, ich habe nur von dem einen Fall gelesen gehabt, wo dann einer beschrieben hat, dass er eben 100.000 Euro Schulden hat. Ich glaube, wenn es so ganz einfach gewesen wäre oder ganz einfach gehen würde, würde das vielleicht der eine oder andere machen. Ich weiß es nicht,
ja. Keine Ahnung. Also ich meine, das mit der Arbeitspflicht ist ja... auch bundeslandabhängig, da gibt es welche, da ist es Pflicht, da gibt es welche, da ist es keine Pflicht. Aber ich finde schon auch natürlich die Idee dahinter der Wiedereingliederung ist ja auch in dem Sinne die Idee da, dass sie eben lernen, ein geregeltes Leben zu haben. Jetzt nicht nur Wiedereingliederung im Sinne schuldenfrei rauszukommen, sondern auch, ja, hier, man arbeitet, bekommt dafür Geld. Das ist irgendwie die Idee in unserem Wirtschaftssystem, so solange man gesund und nicht uralt ist. Ja, da finde ich, klar, das ist schon wenig, aber natürlich fände ich jetzt zum Beispiel Mindestlohn für sowas auch viel zu viel, weil jemand, der außerhalb vom Knast Mindestlohn empfängt, der muss davon Miete zahlen, der muss davon sein Essen zahlen. Das ist ja im Knast sozusagen alles schon abgegolten. Ja. Also das ist ja, kommt ja on top, und deshalb dürfte am Ende, würde es in Extrem- und Ausnahmefällen wahrscheinlich dazu führen, dass jemand sagt, ja, gehe ich lieber in den Knast, da kriege ich mehr als draußen. So, das dürfen wir, glaube ich, nicht erreichen.
Oder die Leute,
was ich auch komisch finde, Knast
gegenseitig abziehen, weil sie plötzlich reich werden.
Daher muss es schon niedrig bleiben, aber klar, ich glaube, so ein bisschen mal anpassen, weil das ist schon länger Thema, ist schon nicht falsch. Aber auch wenn man sich jetzt umgekehrt überlegt, der Staat, insbesondere Staats- oder sagen wir mal, ja, Public-Private-nahe Themen sind oft sehr schlecht bezahlt. Auch in der Ausbildung zum Beispiel, irgendwie Erzieherinnen zum Beispiel bekommen oft gar kein Geld, ja, machen dann in ihrer Kommune die Ausbildung 4 Jahre lang und müssen noch Schulgeld zahlen, heute noch. wenn der Staat es da nicht schafft, seine jungen Menschen zumindest ein bisschen zu bezahlen, dann finde ich, sollten die jetzt im Gefängnis sitzen, jetzt auch nicht über die Maßen irgendwie bezahlt werden.
Ich glaube, auch Pflegerinnen kann das sein. Die müssen auch ihre Ausbildung selbst bezahlen und verdienen quasi.
Ja, das weiß ich nicht sicher. Da ist schon was passiert. Aber trotz allem ist es natürlich sehr anstrengend, und gerade solche Berufe, die eben sehr wenig, wo es eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, da braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man so wenig für den Nachwuchs tut an vielen Stellen.
Auch übrigens, was ich auch gelernt habe, auch krass, ein Medizinstudium ist unfassbar teuer, weil man da, also Holzi, du weißt es ja vielleicht auch aus familiärem Umfeld, unfassbar teuer, was halt in der Konsequenz dazu führt, dass halt auch tatsächlich viele Leute einfach sich nicht leisten können, Medizin zu studieren.
Wie meinst du teuer?
So die Ausgaben, die du so während dem Studium hast, so für unterschiedliche Materialien, die du brauchst, für irgendwie Ausrüstung, wenn du dann später ins Labor gehst. Für ganz vieles. Ich habe das gemeinsame Freundin, die wir kennen, die auch gerade Medizin studiert, hat mir das mal so hochgerechnet, wie viel die so im Semester ausgeben muss, einfach nur um zu studieren. Das ist schon krass, wenn du da nicht irgendwie ein bisschen Geld mitbringst oder dir irgendwie einen Job hast, der dir das so mitfinanziert, ist ein Medizinstudium echt nicht für jeden möglich. Es sei denn, du kriegst irgendwie Stipendien und so, aber das ist ja auch nicht
jeden. Ja, so viele haben auf jeden Fall Nebenjobs. Ich meine, das ist im Medizinstudium ja eh ganz sinnvoll. Jetzt irgendwie gibt es ja an den Unis sehr viele Stellen, wo du als Hiwi mit dazu kannst, aber ja, war bei uns, bei meinem Bruder war es auch so, also ohne Hiwi wäre das eng geworden, aber hatte ich jetzt nicht so wahrgenommen, als ob, also jetzt nicht vergleichbar mit einer Erzieherin, die jetzt gar kein Geld bekommt, aber schon weitere Kosten mit dabei. Du hast halt in der Medizin auch immer noch, bis heute häufig noch diese Arztfamilien, Dynastien so ein bisschen, wo es klar ist, wenn der Sohn auf die Welt kommt, dass der oder die Tochter, dass sie auch mal wieder Arzt, Ärztin werden. Und ja, es ist schon ein bisschen religiös teilweise noch in älteren Schichten. Das wandelt sich bei jüngeren Ärzten zum Glück langsam auch, weil ich glaube, gerade in so einem Beruf ist es eben wichtig, dass man den macht, weil man die Passion dafür hat und nicht, weil es in der Familie sich so gehört. Es fördert es aber natürlich, weil fertige Ärzte ja dann doch eher gutes Geld verdienen, dass sie ihren Kindern das natürlich leichter ermöglichen können als jemand aus schwachen Verhältnissen. So.
Ja. Kann man, frag deinen Bruder mal, der kommt ja bestimmt auch in 2 Wochen zu deiner Party.
Ja.
Gut. Cool. Ansonsten, morgen gehen wir zu Scooter. Hyper, seid ihr schon ready?
Wir sind ready. Ich habe vorhin schon beim Supermarkt gefragt, was der Fisch kostet.
Sehr gut.
Holz ist noch nicht ganz so ein Feier. Ja, Jagerkröte hat man übrigens angesiedelt, um Ratten zu fressen. Noch ganz kurz.
Ja. Ah, da war die Maus ja nicht so weit von entfernt.
Und wer sich sehr gefreut hat, ist der, was war's? Gelesen hier, der Schwarzmilan hat sich super gefreut. Der saß nämlich vorher schon in Australien und der hat dann gelernt, wie man Ackerkröten frisst. Und der hat plötzlich mehr Potenzial gehabt. Für den war das ein guter Tag.
Stark. Ja.
Okay. Das war also die Ratte ist erst eingeschleppt worden nach Australien und dann hat man danach noch die Ackerkröte eingeschleppt und dann hatte man Ratten und Ackerkröten.
Ja. Das war auch nicht ganz so durchdacht.
Ja, das ist halt so. Ja. Auch da haben wir schon mal drüber geredet, ne, dass man irgendwie vielleicht vorher Risiken abwägen sollte, aber es ist, vielleicht hat man auch gedacht, komm,
ja, gut, aber manche Sachen lassen sich jetzt auch nicht so.
Kannst halt nicht ausprobieren vorher. Ja. Also mit der Ackerkröte war, man hatte das vorher mal probiert in Puerto Rico. Da hatte man das gemacht und da hat das gut funktioniert. Und dann hat der Australier gesagt, dann nehme ich die Ackerkröte auch nach Australien. Und aber, na gut.
Na gut, da kann man dem Australier jetzt keinen Vorwurf machen.
Ja, richtig. Gut.
Na gut.
Wem machen wir das nächste Mal einen Vorwurf?
Wird sich ergeben in den nächsten 2 Wochen vermutlich. Also in der Regel kommt ja immer jemand, der irgendwie vorbeikommt, mich auf die Palme zu bringen.
Den man Vorwurf machen könnte. Gut.
Nee, ich würde, wenn es gut, beim nächsten Mal lass uns mal, wie wir uns beschlossen haben, eine Zeit lang nicht mehr über Russland zu reden, lass mal das nächste Mal nicht mehr über Rechtsradikale reden. Das macht mich echt sauer.
Okay.
Und auch nicht über die CDU, wenn es geht. Es sei denn, die machen in den nächsten 2 Wochen wieder irgendwelchen
was Blödes.
Kram, den man besprechen müsste.
Na gut. Dann machen wir heute mal Schluss, oder? Ah, nee, wir haben noch ein Quiz. Oh, Holzi hat noch ein Quiz. Ganz schnell, Holzi. Geht das schnell?
Ganz schnell, okay. Ja, nee, ist, man kann es auch, ja, ist, wir ja. kriegen es schnell hin. Ich bin drüber gestolpert über bekannte Firmen, was die früher mal gemacht okay. haben. Manches weiß man, aber manches weiß man vielleicht auch nicht.
Die haben irgendwann ein Pivot gemacht und ihr Portfolio verändert.
Ja, so. Okay, genau. Good. Ja. Wisst ihr, was Nokia früher hergestellt hat?
Habe ich mal gelesen, weiß ich nicht mehr.
Aber die sind irgendwie aus dem Skandinavien, die sind ja skandinavisch, ne?
Ja, mit Sicherheit irgendwas mit ist aber nicht, ist kein klassisch finnisches nicht? Thema, was die so gemacht
haben. Irgendwas mit Fischen wahrscheinlich, so keine Ahnung. So.
Ehrlichfälle.
Toilettenpapier.
Okay. Auch Fischen Nokia auch Toilettenpapier.
Damit ging es los halt. Ja. Und irgendwann ging es dann weiter. Irgendwann hat er
auf das Toilettenpapier eine Nachricht geschrieben und runtergespült und damit war der Mobilfunk erfunden. Wahnsinn.
Ich denke, genau so ist es ja. gelaufen damals, mhm. ja.
So, ja. Sony. Walkman. Also etwas könnte man stereotyp, wenn man stereotypisch an die Sache rangeht, sich ein bisschen herleiten.
Küchenpapier.
Reiskocher.
Ah, ja. Richtig, ja, ja, ja. ja. Sony hat Reiskocher hergestellt. Mhm. Korrekt. Samsung. Sind wir immer noch in Asien? Samsung ist dann ja Südkorea.
Ja, weiß ich nicht. Die haben, das sind ja richtig alte Firmen, ne? Also die sind ja irgendwie alle schon so um die 100 Jahre alt.
Ja, die sind teils uralt, ja. Das war früher mal ein Supermarkt.
Okay. ja.
Ich auch ganz.
Ich gehe noch schnell, zum Samsung rüber.
Ja, ach,
du so. Idiot, hast du wieder einen Kaffee vergessen. Du gehst jetzt runter zum Samsung und holst ihn grad.
Und das, ich habe noch einige, aber wir machen jetzt nur noch eins. Wir sind schon so weit. Wir bleiben in Asien. Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Mal gucken, ob ihr es noch wisst. Nintendo.
Ah, das wusste ich wirklich mal. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal diskutiert haben, aber ich wusste es.
Ich meine ja.
Nee, ich fällt es nicht mehr ein. Was war's?
Spielkarten.
Spielkarten.
Ja, die hatten nur so Karten.
So ein bisschen wie die Firma, die Pokémon angefangen hat. Die hat ja auch mit Karten angefangen, hat dann mit demselben Konzept das erweitert, ja, aber das war ja auch erst Pokémon, nur auf Kartenbasis. Ja.
So.
Klasse, haben wir wieder was gelernt.
Wieder schlauer geworden.
Mit einem sehr asiatischen Fokus auf jeden Fall.
Das ist okay. Wir können auch mal über asiatische.
Über dieses Asien reden.
Über dieses Asien. Oh, ich habe übrigens meinen Geldbeutel verloren. Habe ich das erzählt?
Nein, erzählst du das nächste Mal. Vielleicht hast du ihn gefunden bis zum nächsten Mal.
Nee, es wurde nämlich schon mit einer meiner Kreditkarten in der Türkei was abgehoben. Deswegen glaube ich nicht, dass ich den wiederfinde. Okay,
unwahrscheinlich.
Oh, scheiße.
Ja, waren jetzt, ich sag mal, nur 80 Euro. Das hätte auch blöder laufen können. Aber ich habe dann ich habe da jetzt vor kurzem mal hochgerechnet, was man jetzt so braucht, einfach wieder, um Perso, Führerschein, Kreditkarten, Bahncard, Krankenkasse. Das läppert sich schon. Das wird dann auch nochmal ein teurer Spaß. Und der nächste freie Termin in Berlin, um einen Führerschein zu beantragen oder einen Personalausweis, ist Anfang September.
Alter Schwede.
Dann der Tipp, um wenigstens die eigene Welt besser zu machen, passt auf euren Geldbeutel auf.
Definitiv.
Alles klar.
Und für Kreditkarten benutzt Apple Pay.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Na gut.
Gut. Dann bis zum nächsten Ciao. Mal. Ade.
Tschüss.